Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Willkommen zu der dritten Staffel von Ich bin so frei. Schön, dass ihr hier seid. Wir befinden uns schon im dritten Jahr und ich freue mich riesig auf die nächste Staffel mit euch. Was ist neu? Worum wird's gehen? In der zweiten Staffel ging es um Kunst und Kultur. Diesmal geht es um das Thema Krise und Unsicherheit und was wir dagegen tun können. Was neu ist, und davon wollte ich euch unbedingt berichten, ist, dass es jetzt den eingetragenen, gemeinnützigen Ich-bin-so-frei-Verein gibt. Der Verein hat drei Ziele. Erstmal natürlich die Ziele des Podcasts. Informieren, inspirieren, Frauen in ihrer Fachlichkeit hörbarer machen und natürlich auch Männer zu Wort kommen lassen, die Frauen oder eher gesagt das Ziel Gleichberechtigung unterstützen. Das zweite Ziel von dem Verein ist, zum gesellschaftlichen Wandel beitragen. Durch Vernetzung, Solidarität, Austausch, einfach einen guten Umgang und eine gute Plattform, Leute kennenzulernen und zu diskutieren. Wir müssen uns nicht alle einig sein, sondern wir wollen Gelegenheiten schaffen der Begegnung und des Austausches. Und seit Gründung im letzten Sommer hatten wir da auch schon zwei, drei Veranstaltungen. Einmal Sport draußen im Gleisdreieckpark. Damit fangen wir auch tatsächlich, sobald das Wetter das zulässt, wieder an. Und zwar Sport mit der Trainerin Nina Bachmann im Gleisdreieckpark in Berlin. Und wir haben auch gemeinsam eine Ausstellung besucht. Und das dritte Ziel, was natürlich auch mit den beiden anderen zusammenhängt, ist tatsächlich praktische Hürden bei der Erreichung der Gleichberechtigung überwinden. Ob es jetzt um die Abschaffung des Ehegattensplittings in Zukunft geht oder die Legalisierung der Eizellspende. Es gibt in Deutschland wirklich noch viel zu tun. Wenn ihr also mitmachen wollt oder euch engagieren wollt, meldet euch gerne. Die Kontaktdaten und mehr Informationen findet ihr unten in den Shownotes. Als anerkannter, gemeinnütziger Verein nehmen wir natürlich auch sehr gerne Spenden an. Und wir freuen uns riesig über 5-Sterne-Bewertungen, um den Podcast noch bekannter zu machen. Und jetzt geht es auch schon los mit einer spannenden Folge mit Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Es geht um Cyberkriminalität, Desinformation, kritische Infrastruktur, kurzum alle Krisen der Zukunft. Claudia, schön, dich zu sehen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sag mal, wie bist du einfach zu deinem Job gekommen? Wie bist du denn Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik geworden? Das wird man ja nicht alle Tage.
Nee, zugegebenermaßen nicht. Also ich glaube, einmal reicht auch. Aber ja, wo soll ich anfangen? Der Lebenslauf gibt es so ein bisschen her. Ich war durchaus Berührungspunkte mit öffentlichem Sektor. Zum Beispiel jetzt zuletzt bei der Europäischen Zentralbank, dort als Generaldirektorin für Informationssysteme. Auch wenn der Titel so ein bisschen klingt wie aus den 80ern, er passt eigentlich schon ganz gut zu dem, was ich jetzt mache. Und dann irgendwann kam da ein Anruf. Der kam aus dem Innenministerium, ist inzwischen auch alles amtlich, deswegen kann man das auch so erzählen. Und die wollten von mir hören, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich war erstmal sehr überrascht. Dann ist mir aber klar geworden, doch, das passt durchaus ganz gut. Und dann habe ich angefangen nachzudenken.
Und dann hast du dich entschieden?
Ja. Ja.
Super.
Hat aber einen Moment gedauert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe durchaus überlegt, ob ich mir das antun soll, wenn man so will. Weil es ist schon eine Riesenaufgabe, die ist auch sehr schwierig. Aber ganz ehrlich, muss jemand machen. Und angesichts von großen Herausforderungen, Kopf in den Sand stecken, war noch nie mein Ding. Also habe ich dann irgendwann gesagt, ja, da braucht es jemanden, ich mache das.
Bringt mir ja gleich zu der nächsten Frage. Was gefällt dir denn oder was gefällt dir nicht an dem Posten?
Auch da kann man wahrscheinlich locker 3-4 Stunden füllen. Also was mir definitiv gefällt, ist die Herausforderung. Das hat mich auch gereizt. Neben dem, dass es schwierig ist, ist es halt auch schwierig. Also das hat was Positives wie was Negatives. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass man sich klar darüber ist, wie anspruchsvoll die Aufgabe ist, wie schwierig die Situation an sich ist. Wir haben eine Bedrohungslage in Deutschland, die mir wirklich Sorgen macht. Das haben wir auch offiziell in unserem Bericht gesagt, aber ich kann das auch ganz persönlich sagen. Die macht mir Sorgen. Und das ist etwas, was mich einerseits reizt, aber andererseits natürlich auch durchaus beschäftigt. Was es manchmal schwierig macht, sind natürlich, klar, Behördenstrukturen etc. pp. Wir leben in einer Welt, die viel, viel, viel schnelllebiger ist, als wir heute agieren. Und das betrifft jetzt auch nicht nur das BSI. Das BSI macht da, glaube ich, schon einen ziemlich guten Schritt nach vorne und geht da auch vorne weg. aber auch insgesamt die Struktur, die Verwaltungslandschaft, in der wir uns bewegen, die hat noch ein bisschen Optimierungspotenzial, wenn es darum geht, mit den Gegebenheiten, wie sie sich gerade in der Welt entwickeln, auch Schritt zu halten.
Ja, ich springe in meinen Fragen schon mal ein bisschen voraus. Also die Bedrohungslage ist ernst. Jemand muss dann Verantwortung übernehmen. Hast du denn überhaupt die Tools, um zu agieren?
Oh, mehr ist immer mehr, keine Frage. Ich glaube, wir haben noch nicht alles so aufgestellt in ganz Deutschland. Das betrifft ja nicht nur mich. Also hier geht es ja, und also es betrifft auch nicht nur das BSI. Ja? Da geht es ja um sehr viel mehr. Wir müssen da ja zusammenwirken. Also wir brauchen die ganzen Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerbehörden, aus dem BKA, aus den Diensten, aus der Verteidigung. Das muss ja alles zusammenkommen, aus dem Katastrophenschutz. Und wir brauchen natürlich auch das Ganze noch in Richtung der Länder. Bund-Länder-Zusammenarbeit muss funktionieren. Das ist also keine Frage von, hat das BSI die Tools. Wir glauben schon, dass wir noch ein bisschen mehr brauchen. Stichwort Zentralstelle, weiß nicht, ob du dahin wolltest. Wenn das Thema ist, das ist ein Riesending. Die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Behörden, die müssen wir verbessern. Und zwar wirklich aus sehr einfachen Gründen. Wir brauchen ein gemeinsames Lagebild mit allen Partnerbehörden, auch über Bund-Länder hinweg. Wir müssen wissen, wie aktuell die Situation ist. Das haben wir nicht. Wenn es heute schief geht, muss ich telefonieren. Ja, also wenn mich jemand fragt, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, wenn der Kollege von der Bank mich anruft, der CISO, und fragt, wir haben hier gerade einen DDoS laufen, bin das nur ich? Ist das mein Headquarter-Region? Sind das alle Banken? Dann kann ich diese Frage nicht sauber beantworten. Also ein gemeinsames Lagebild ist Pflicht. Da kann ich nicht 16 Mal telefonieren. Das müssen wir vorher wissen, und zwar in Realtime. Wenn was Großes ist, zum Beispiel in Hamburg und in München, die Lichter ausgehen aufgrund von einer Cyberattacke, vielleicht noch aus einer geopolitischen Spannung, dann muss klar sein, wer jetzt in die Koordination geht. Auch das können wir nicht erst noch in Ruhe diskutieren. Und diese ganzen Sachen müssen gegeben sein. Da sind wir heute noch nicht. Da brauche ich mehr Tools, wenn man so will. Natürlich brauchen wir auch IT-Tools, aber das ist, glaube ich, jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion. Ich muss mal aufhören zu reden. Wahrscheinlich willst du mir schon die nächste Frage stellen. Ja, ich höre mal auf.
Ja, wir sind ja da, um dir zuzuhören. Aber bevor wir jetzt ganz fachlich einsteigen, ja, würde ich dich gerne nochmal ein bisschen besser den Hörern und Hörerinnen als Person vorstellen. Und zwar, die Frage ist, wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du dann tun?
Jetzt muss ich mir sehr genau überlegen, wie ich das beantworte. Wenn meine charmantere Hälfte das hört, dann darf ich die Antwort wahrscheinlich jetzt nicht in der Form geben. Am liebsten würde ich noch 2 Stunden mehr arbeiten, ist klar. Gibt genug zu tun, aber wie gesagt, das kommt vielleicht nicht überall nur gut an, wenn ich das so sage. Nein, ich könnte auch gut ein bisschen mehr schlafen, wäre schon fein. Ich könnte auch gut ein bisschen mehr programmieren, ich könnte gut ein bisschen mehr draußen sein, ich könnte gut ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen besser auf mich aufpassen, aber eigentlich könnte ich auch mehr arbeiten.
Okay, hochmotiviert. Und wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Ich glaube, ich habe zum ersten Mal Ja gesagt zu diesem Job, zu Präsidentin des BSI werden. Das ist mir in der Form so noch nicht passiert. Das war, glaube ich, zum ersten Mal.
Und was ist eigentlich das BSI? Und hast du das Gefühl, die Institution ist als solche bekannt in der Bevölkerung? Hat ja schon eine große Aufgabe.
Die Aufgabe ist riesengroß und nein, wir sind nicht allzu bekannt. Das ist tatsächlich wirklich eine ganz spannende Diskrepanz. Das Thema Cyber Security ist ein riesiges, ich hatte gesagt, besorgniserregende Situation. Ich versuche mal, das ein bisschen plakativ zu machen. Und die prägnanteste Zahl kommt vom Bitkom-Verband, der fürs letzte Jahr geschätzt hat, dass wir Schäden aus Cyberkriminalität in Deutschland im Jahre 2023 hatten von 206 Milliarden Euro. 206 Milliarden Euro, das sind 43% des Bundeshaushaltes. Also das ist eine unglaubliche Zahl. Die wenigsten Menschen kennen diese Zahl und trotzdem ist sie sowas von plakativ. Und das Gleiche gilt auch für uns. Wir kümmern uns darum, so gut wir können, mit allem, was wir haben, Herz, Verstand, alles, was geht. Und trotzdem kennt uns kaum jemand, obwohl wir uns um ein so großes Problem kümmern. Also ich glaube, da ist noch ein echtes Gap. Da werden wir den Menschen noch erzählen müssen, wer wir sind. Nicht, weil wir unbedingt bekannt sein wollen, sondern weil die Menschen verstehen müssen, welche Aufgabe sie darin haben. Und das betrifft Industrie und Entscheiderinnen und Entscheiderebenen, wo im Prinzip Entscheidungen in Richtung Cybersecurity gestellt werden müssen, aber auch in Richtung Verbraucher, die verstehen müssen, wie die neue Welt auch in Bezug auf Cyberbedrohung funktioniert und was sie da auch dagegen tun können. Also insofern glaube ich schon, dass wir da noch ein echtes To-Do haben.
Na gut, wir leisten ja heute einen kleinen Beitrag, genau, indem wir dich vorstellen. Wenn ich diese Zahlen höre, widmen wir dem Problem die richtigen Ressourcen?
Jetzt muss ich wiederum aufpassen, nicht wegen meiner charmanteren Hälfte, sondern wegen natürlich den Kollegen aus der Politik. Meines Erachtens hat das Thema noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit, die wir insgesamt geben müssen. Und wie gesagt, das betrifft nicht nur das BSI, das betrifft auch sehr viel mehr. Insgesamt, glaube ich, müssen wir da noch einiges für tun. Wir müssen das noch deutlich besser aufstellen. Wir haben als BSI eigentlich das Konzept der Cybernation ins Leben gerufen, also die Initiative. Das ist aber keine BSI-Geschichte. Also BSI ist eine Behörde. Und selbst wenn wir uns mit allen unseren Partnerbehörden zusammentun können, die Umsetzungskraft für all das, was wir tun müssen, liegt in der Wirtschaft. Die Erkenntnisse dafür kommen aus der Wissenschaft. Das heißt, wir haben eigentlich gesagt, wir müssen uns als Cybernation verstehen und auch aufstellen. Also wir müssen ein ganzes Land aufstellen, damit das funktionieren kann. Und wenn ich den Satz so sage, wird, glaube ich, relativ schnell deutlich, dass man sehr klar sagen muss, nee, dafür stimmen die Ressourcenallokationen dann heute wahrscheinlich noch nicht.
So, jetzt sind wir schon bei Cybernation Deutschland. Was ist das genau? Also es hört sich für mich nach alles und nichts an.
Das kenne ich. Also die Reaktionen sind übrigens auch von, ich habe mal eben kurz zynisch aufgelacht, bis hin zu, boah, endlich. Wir kriegen alle Reaktionen, überwiegend sind die positiv, weil, glaube ich, die Menschen, denen wir das im Moment auch erzählen, schon sehr genau verstehen, dass ein Antritt in der Größe auch gebraucht wird. Ja, das ist auf jeden Fall so. Gut, was muss man sich darunter vorstellen? Also zunächst mal, wir wollen Cybernationen verstehen als, wir brauchen ein Land, wir brauchen Deutschland, das Cyber Security versteht und das auch sichere Digitalisierung versteht. Also das ist im Prinzip erstmal so der grundsätzliche Anspruch, und das muss unser Selbstverständnis sein. Und diesem Selbstverständnis müssen wir Taten folgen lassen. Und wir haben, weil wir einfach auch irgendwann festgestellt haben, wir haben eine ganze Tapete an Maßnahmen, das sind Hunderte an Themen, um die wir uns kümmern müssen, die müssen wir sauber bündeln. Und deswegen haben wir das mal in 6 Ziele gepackt. Und insbesondere, und das ist, glaube ich, der ganz wesentliche Punkt, wird sehr, sehr schnell klar, wir können das nicht alleine, sondern das können wir nur als Gesamtantritt. Und das ist mir auch der wichtige Punkt. Hier geht es um Kooperation. Wir haben das aufgeteilt in 6 Themenfelder.
Darf ich gerne? Ja. Kooperation meinst du unter den Behörden oder mit der Wirtschaft, mit der Zivilgesellschaft? Worauf spielst du ab?
Das ist genau die richtige Frage. Die alle. Das muss einen Netzwerkcharakter haben, wo wir alle auf dieses Ziel einzahlen. Und damit wird Cybernation auch ein Stück weit das ist so ein abgegriffener Begriff, aber eigentlich wollen wir es so ein Stück weit zu einer Plattform hin entwickeln, wo im Prinzip jeder gucken kann, was ist mein Beitrag dafür? Was kann ich dafür tun? Wie kann ich mich da einbringen, damit das was wird? Und dort auch diese Vernetzung entsteht, weil wenn jeder es nur einzeln tut, wird es auch nicht funktionieren. Ja? Da gibt es Gesetzesthemen, um die wir uns kümmern müssen. Da gibt es Aufsichtsthemen, um die wir uns kümmern. Gibt es Hilfethemen, um die wir uns kümmern müssen. Aber in den Firmen muss es übersetzt werden. Dort muss es umgesetzt werden. Die müssen einander helfen. Die müssen im Zweifelsfall nicht nur Best Practices austauschen und sich gegenseitig sozusagen nach oben helfen, sondern die müssen im Zweifelsfall auch dafür sorgen, dass sie Infrastrukturen gemeinsam schaffen, gemeinsame SOCs bauen zum Beispiel, also Security Operations Center, wo sie quasi an dieser Stelle Informationen bündeln und das einmal machen, weil jede Firma mit 200, 300 Leuten, die es da draußen gibt in unserem Mittelstand, wird das nicht alleine aufsetzen können. Das heißt, die müssen Kräfte bündeln, diese Themen anzugehen. Wir wollen ihnen dabei helfen, wir wollen zeigen, wie sowas gehen kann. Bis hin zu so Fragen wie, wenn ich einen IT-Dienstleister habe, was schreibe ich denn da jetzt zum Thema Cybersecurity in so ein Vertragswerk rein, wenn ich mit dem einen Vertrag schließe? Da gibt es dann wiederum Vereine, die solche Themen bereits adressiert haben, die bereits solche Templates haben, Ideen haben, wie man sowas zusammenbringen kann. Und das alles auffindbar machen und damit eine Vernetzungscharakter schaffen, in dem das anfängt zu leben. Das ist eigentlich die Idee der Cybernation. Und weil das unglaublich viel ist, ich habe jetzt eben schon mal 1,5 Minuten lang nonstop durchgeredet und ich kann das auch 1,5 Stunden, haben wir es gebündelt.
Ja, mir schwirrt der Kopf. Also genau. Wenn ich jetzt ein Unternehmen, ein Problem habe, gibt es da eine Telefonnummer?
Ja, also eine Telefonnummer gibt es. Die gibt es bei uns. Also man kann bei uns im Service Center anrufen und da kriegt man auch Hilfe. Die gibt es auf jeden Fall. Man kann auch bei den Polizeien anrufen. Da kriegt man auch Hilfe. Also wenn man tatsächlich einen Vorfall hat, kann man sich definitiv an uns wenden.
Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen? Du hast ja mit dem Bedrohungsszenario angefangen. Was macht dir Sorge?
Also mein größtes ist aber nochmal eine Runde abstrakt. Ich werde gleich konkreter. Mein größtes Problem im Moment ist, dass Cyber noch nicht wirklich verstanden ist. Also wir hatten es gerade von, wie viele Leute wissen, was das BSI ist. Wenn verstanden wäre, wie groß das Problem ist, wüssten die Leute auch automatisch, was das BSI ist. Also Cyber auf die Agenda heben ist, glaube ich, im Moment das Wichtigste, was wir tun müssen als allererstes. Denn nur dort kann im Prinzip das auch Kraft entfalten. Unser größtes, ganz konkretes Problem betrifft Ransomware. Also was passiert im Prinzip, geht ein Angreifer, dringt in die Systeme einer Organisation, einer Firma zum Beispiel und verschlüsselt einfach die Server. Alle Daten, alle Systeme. Heißt, Die Menschen kommen morgens ins Büro und stellen fest, sie können nicht mehr arbeiten, weil nichts geht mehr. Und damit kann man heutzutage eine ganze Firma zum Erliegen bringen. Klar, wenn die IT nicht mehr geht, geht gar nichts mehr. Und was machen die dann? Die fordern dann Lösegeld, damit eine Firma dann sozusagen dieses Geld bezahlt und dann bekommt sie die Schlüssel, mal ja, mal nein, die Schlüssel, um das Ganze wieder zu entschlüsseln. Mhm. So, und das ist im Prinzip, das ist eine kriminelle Aktivität, die wird gerne aus dem Ausland heraus oder fast ausschließlich aus dem Ausland heraus gesteuert. Das ist unglaublich lukrativ, weil viele Firmen nicht die Mittel haben, sich da selber wieder draus zu befreien und auch nicht die Voraussetzungen geschaffen haben, um sich überhaupt da wieder draus befreien zu können, also alles wieder herzustellen. Und dann zahlen die und damit ist es sehr lukrativ. Und der nächste Punkt ist, es ist einfach noch viel zu einfach. Und das ist dann wieder ein Punkt, um den wir uns mitkümmern müssen. Wir müssen die Systeme der Firmen deutlich besser absichern. Also die müssen das machen, wir müssen ihnen erklären, wie. Und das ist der zweite Punkt neben Cyber auf die Agenda heben, nämlich dieses Resilienz erhöhen. Das ist richtig viel Arbeit und die müssen wir auch alle miteinander machen. Da kommen wir auch nicht drum rum. Da gibt es jetzt auch Gesetzesvorhaben, die auch aus der EU kommen, die das Ganze auch mit unterstützen, die sogenannte NIS-2-Richtlinie. Aber der für mich entscheidende Punkt an dieser Stelle ist eigentlich, dass wir die Kraft entfalten, das zu tun. Weil seine Haustür würde man auch nicht offen stehen lassen und sich dann wundern, dass da jemand eingebrochen ist. Diese Haustüren müssen wir schließen.
Gibt es dann in Zukunft vielleicht verpflichtende Versicherungen für Unternehmen, um sich gegen solche Risiken abzusichern?
Wir lösen mit Versicherungen das Problem nicht.
Ja.
Also ich will gar nichts dazu sagen, ob es die geben sollte oder nicht geben sollte. Ich will auch nichts dazu sagen, ob man die verpflichtend machen sollte oder nicht verpflichtend machen sollte. Aber nochmal, warum passieren diese Dinge? Weil die Angreifer keine Strafverfolgung fürchten müssen, wenn sie in einem Land sitzen, das sie im Zweifelsfall dahingehend eher noch protegiert, als sie verfolgt. Weil es lukrativ ist, das würden wir mit dem Versicherungsthema sicherlich nicht adressieren, und weil es zu einfach ist. Also insofern lösen wir mit einer Versicherungsthematik eigentlich das Grundsatzproblem gar nicht.
Kleiner Themensprung, du hast vor kurzem hier ein Lagezentrum gemeinsam mit der Innenministerin eröffnet. Da frage ich mich, was gab es denn davor und was ist jetzt neu?
Ja, das war in der Tat, das war sehr cool. Wir durften dieses Lagezentrum jetzt eröffnen und es ist richtig, richtig gut geworden. Also ich bin sehr happy, was die Kolleginnen und Kollegen da geschafft haben. Das ist schon technisch, genau wie operativ, wirklich, das ist schon top-notch. Also da freue ich mich drüber. Auch das wird noch nicht reichen, aber es ist jetzt mal ein großer Schritt nach vorne. Und zu deiner Frage, was gab es vorher schon? Wir hatten vorher auch schon ein Lagezentrum. Das ist in der Presse ein bisschen untergegangen, aber das macht nichts, weil wir haben es in der Tat jetzt nochmal auf neue Füße gestellt. Wir haben das in andere Räumlichkeiten umgezogen, wo es jetzt auch deutlich größer ist. Das heißt, zum einen haben wir jetzt dort den doppelten Platz für Menschen, die dort dauerhaft arbeiten, und wir haben auch deutlich mehr Platz für etwas, was dann, ja, das hat so einen technischen Namen, so eine besondere Aufbauorganisation. Ich weiß, dass du weißt, was es ist, aber die Welt da draußen vielleicht nicht. Was heißt es, wenn man eine Krise hat? Dann müssen die alle zusammenkommen. Und dann müssen die auch alle in der Krise sofort zusammenarbeiten. Dann brauchen die Räumlichkeiten. Das heißt, die brauchen IT, die brauchen Besprechungsräume, die müssen quasi da hinkommen können. Und ab da wird dann Krise gemeinsam gemanagt. Mhm. So funktioniert das. So, und dafür haben wir also jetzt auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, Räumlichkeiten aufgebaut, wo quasi dann Leute auch zusammenkommen können. Und wenn es hart auf hart kommt, wirklich mithelfen, dass es auch schnell wieder besser wird.
Ist das der Ort, wo das allgemeine Lagebild erstellt wird?
Das allgemeine Lagebild
ist, also von dem du am Anfang ja geredet hast.
Ja, also lass es mich mal so formulieren. Ich glaube, ein Lagebild kann immer nur ein gemeinsames Lagebild sein, weil jeder von uns hat ein Stück dieser Information. Also wir zum Beispiel kriegen Meldungen, wenn Firmen sich melden und sagen, wir haben ein Problem. Wir haben auch noch Scan-Ergebnisse aus der Bundesverwaltung, ich weiß nicht was alles. Also wir haben viele Themen, wir haben viele Daten. Die Kollegen aus anderen Bereichen, aus anderen Behörden haben auch noch Daten. Aus den Ländern, die haben auch Daten. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir diese Daten zusammenbringen. Und das kann also nur ein gemeinsames Lagebild sein. Wir wären gerne Gastgeber dafür. Wir möchten gerne mithelfen, dass das dort entstehen kann. Wir werden aber, also das muss immer noch ein gemeinsames sein. Das ist mir wichtig. Weil ansonsten haben wir sofort auch wieder irgendeine Kompetenzgerangel. Aber wir müssen die Daten, die wir jetzt gemeinsam sehen wollen und austauschen können und dürfen, die müssen wir dort zusammenbringen. Und dann wäre das durchaus ein Ort, wo wir uns wünschen würden, dass da noch mehr zusammenfließt. Da fließt schon einiges zusammen. Es gibt eine Struktur dafür, wo schon ganz viel passiert, nämlich im Cyberabwehrzentrum. Da passiert schon ganz viel. Das wollen wir ausbauen und noch auf die nächste Stufe heben.
Das war auch eine Frage hier auf meiner Agenda. Wie passt denn zusammen mit dem Cyberabwehrzentrum und was es jetzt schon gibt?
Das passt gut zusammen, aber wir sind uns also im Cyberabwehrzentrum eigentlich auch alle einig, dass wir das auch auf die nächste Stufe heben wollen. Wir wollen eigentlich zusehen, dass wir das noch einen guten Schritt nach vorne kriegen, damit dort in der Tat ein umfassenderes, auch ein systematisches Lagebild gemeinsam entsteht. Da haben wir dort schon optimale auch Fallbearbeitung zusammen. Es läuft richtig gut. Ich bin da sehr happy mit. Aber das muss auf die nächste systemische Ebene. Mhm. So, und da wollen wir gucken, wie wir auch mit entsprechenden Methoden da noch mehr tun können. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen an Austauschbefugnisse dran. Oder das ist auch nicht alles ganz einfach. Der Gesetzgeber hat hier ja aus gutem Grund auch Sperren eingebaut. Das ist an vielen Stellen sehr sinnvoll. An anderen Stellen tut es ein bisschen weh. Also ganz ehrlich, nicht nur ein bisschen. Das heißt, da müssen wir auch noch mal gucken. Aber genau diese sehr, sehr fachliche, sachliche Arbeit, was müssten wir noch zusammenbringen, die machen wir auch gerade. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir da auch vorwärts kommen. Klingt mich da auch persönlich ein, weil ich das für super wichtig halte.
Neues Thema, also man liest ja viel in der Presse, in den Medien von dem Thema kritische Infrastruktur. Also wenn man als Laie das zum ersten Mal hört, was soll das denn sein?
Ja, ist eine gute Frage. Das ist eine ganze Menge. Man macht sich das immer gar nicht so klar. Was braucht man denn alles, um ein Land am Laufen zu halten, wenn man so will? Ganz klassisch gehören da so Dinge rein wie Elektrizität. Also alle Firmen, die sich mit dem Thema Elektrizität beschäftigen. Wir brauchen Strom, ganz platt. Wasser, ganz wichtiger Punkt. Banken gehören damit, also der Finanzsektor gehört da mit rein. Da gehört Gesundheit mit rein. Da gehört die öffentliche Verwaltung mit rein. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen durfte ich bei den Abwasser- und Müllthematiken, also alles rund um Waste, durfte ich bei einem Willkommensveranstaltung für diesen Sektor mit dabei sein, durfte da kurz mal Hallo sagen, mein Gesicht zeigen. Und auch das macht man sich gar nicht klar. Was passiert denn, wenn jetzt plötzlich irgendwie die Müllabfuhr ausfällt? Und zwar dauerhaft, weil sie nicht mehr arbeiten kann. Also ganz alles, was sozusagen ein Land am Laufen hält, die Firmen und die Organisationen, die dafür notwendig sind.
Wir haben angefangen mit der ernsthaften Bedrohung in Deutschland und auch der Rolle von Unternehmen. Wie siehst du das denn in der Gesamtmengelage? Welche Rolle haben denn Unternehmen und welche Rolle hat der Staat in der Sicherung dieser kritischen Infrastruktur? Wie findet man sich denn da zusammen? Also sozusagen, wer übernimmt welche Kosten, welche Verantwortung?
Das ist genau der Grund, warum wir eine Cybernation brauchen, weil am Ende des Tages sind das die Themen, die wir unter so einem Dach bündeln müssen. Da kann man mit Gesetzen viel tun, muss man leider auch. Also ich halte die hatte ich ja das vorhin schon angesprochen, die NIS-2-Regulierung für notwendig. Da geht es darum, dass wir im Prinzip den Betreibern kritischer Infrastrukturen, da gibt es 7 Sektoren insgesamt, dass wir denen im Prinzip mitgeben, dass sie sich um das Thema Cybersicherheit kümmern müssen und auch einen Rahmen für aufspannen. Das ist das, was der Gesetzgeber an der Stelle erstmal tun kann. Wir als BSI können uns darum kümmern, zum einen denen dabei zu helfen, das auch wirklich umzusetzen. Zum anderen haben wir auch ein Stück weit eine Aufsichtsfunktion. So, und die Umsetzungskraft, das wirkliche Doing, die First Line, wie man so schön sagt, die liegt natürlich in den Unternehmen, weil nur die können das umsetzen. Wir können es nicht für die machen. Das geht in deren IT rein. Die müssen ihre IT schützen. Die Aufgabe wird immer dort liegen. Das aber so zu orchestrieren, dass das miteinander funktionieren kann, das ist der Job, den wir unter Cybernation zusammen machen wollen. Weil wenn wir das nur mit Formalismen machen und auf dem Papier, dann kommen wir da wirklich nicht weiter. Wir brauchen ganz praktische Maßnahmen, wir brauchen ganz praktisch die Dinge, die helfen, denen wirklich auf die Füße zu kommen.
Ja, also ich meine, wenn Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiv werden oder bleiben möchte, dann muss man ja auch schauen, dass man die Rahmenbedingungen für Unternehmen schafft, dass sie hier sicher wirtschaften können.
Unbedingt. Also es ist eine absolute Voraussetzung. Das Thema Cybersicherheit ist heutzutage noch nicht sauber eingepreist. Ich glaube, das wird sich massiv ändern. Und dann werden wir uns alle umgucken. Wir tun gut daran, jetzt wirklich da ganz tief reinzugehen und uns darum zu kümmern, da auch einen Price-Tag dran zu machen. Ich glaube, das brauchen wir. Und wir werden die Investitionen tun müssen. Wir müssen unsere IT in Ordnung bekommen. Ich sage es nochmal, wir würden auch nicht die Haustür offen stehen lassen und uns dann wundern, dass jemand eingebrochen hat.
Ja, also hier kann man ja auch sozusagen Mehrwert generieren in dem, was man anbietet, der Sicherheit, die Absolut. Man anbietet und was also ja auch für Deutschland spricht.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Produkte, die das nicht mitbringen, werden zukünftig keinen Markt mehr haben. Das ist meine persönliche Prognose. Und wir sehen auch das, da gibt es noch ein zweites Stück Gesetzestext dazu, auch aus der EU kommend, der sogenannte Cyber Resilience Act. Der geht dann nicht auf diejenigen, die IT benutzen, sondern, also betrifft nicht die, sondern es betrifft ihn, die IT herstellen. Also jeder, der quasi IT zukünftig herstellt oder, ich sag mal, funkende Produkte im weitesten Sinne, also alles, was irgendwie Software getrieben ist und eine Datenverbindung herstellen kann, diese Produkte müssen zukünftig sich darum kümmern, dass sie das Thema Cybersecurity adäquat adressieren und zwar auch über den kompletten Lebenszyklus von ihren Produkten. Also die müssen auch Updates liefern. Die können nicht einfach sagen, habe ich jetzt verkauft, jetzt ist es mir egal, sondern sie müssen quasi auch Sicherheitslücken schließen, müssen dann Updates zur Verfügung stellen. Und das wird meines Erachtens die Landschaft massiv verändern. Weil damit wird auch klar, dass es ein Mindestmaß an Sicherheit geben muss. Und wer das nicht erfüllen kann, wird auch gar keinen Zugang mehr zum Markt haben, weil das EU-weit geregelt ist. Und da übrigens reden wir auch sehr viel mit unseren Freunden auch in verschiedenen Ländern außerhalb von Europas und wir schauen, ob und wie wir das gegenseitig anerkennen lassen können, weil wenn wir es schaffen, da einen großen Markt für zu bauen, dann steigt natürlich auch der Wert und es wird für die Firmen auch wieder leichter, weil sie dann auch ihre Märkte natürlich entsprechend vergrößern können.
Ja, man schafft gemeinsame Standards.
Absolut, darum geht's.
Ja, zur Wirtschaft, zu mehr gesellschaftlichen Themen. Ich habe dich ja neulich bei einem Vortrag gehört und da hast du von den besonderen Gefahren bei der Auswertung von Daten für Frauen gesprochen. Und du hast dieses Beispiel genannt, also dass zum Beispiel Geodaten ausgewertet werden, um nachzuverfolgen, ob Frauen in der Nähe von Abtreibungskliniken waren. Was für Beispiele gibt es noch und welche Verantwortung haben denn Unternehmen in diesem Kontext im Umgang mit Daten?
Ja. Also ich habe das Beispiel gebracht, das stammt natürlich nicht von mir, sondern das hatte ich in den USA mitbekommen. Da war ich auf einer Konferenz im März diesen Jahres gewesen und habe dort einen Vortrag gehört. Und ich war natürlich in dem Moment erstmal wie vor den Kopf geschlagen. Da haben wir auch nochmal eine etwas andere Situation. Aber in dem Moment habe ich natürlich auch gedacht, wow, wenn also dann Strafverfolgungsbehörden sozusagen in USA, war auch in einem dieser Staaten, wo es ein bisschen heftiger ist, dann quasi Daten von den Providern anfragen, um nachvollziehen zu können, ob irgendjemand in der Nähe einer solchen Klinik war, dann frage ich mich schon, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Ne? Das ist jetzt mal so meine ganz persönliche Meinung. Zurück zum Thema Cybersecurity, jetzt wieder die professionelle Meinung. Wir brauchen schon Regeln, die auch Menschen, genau wie Unternehmen, in die Lage versetzen, Herr und Frau ihrer eigenen Daten zu sein. Das, glaube ich, ist so. Das ist mehr ein Job für meinen Kollegen Ulrich Kelber, gar keine Frage. Aber unser Beitrag dazu wird immer sein, zu schauen, wie können wir die Daten absichern, wie können wir auch möglichst die Kontrolle darüber, was damit passiert, in die Hände der Menschen selber legen und dafür sorgen, dass Firmen die Daten schützen, adäquat schützen. Das werden wir immer tun. Und ich bin mir sehr sicher, da wird es noch sehr, sehr viel mehr Beispiele geben. Das war das eine, was ich eben halt in den USA so mitbekommen habe, wo ich doch erstmal geschluckt habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, das haben wir uns ja letzte Woche ganz kurz bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen. Was für Themen nimmst du denn für dich mit?
Wir haben viel über KI-Themen gesprochen dort. Das war so ein bisschen das, also aus der Richtung Cyber war das so eins der Überthemen. Ansonsten ging es bei der Münchner Sicherheitskonferenz und auch bei der Münchner Cybersicherheitskonferenz natürlich auch um die großen Konflikte der Zeit im Moment. Aber aus der Richtung Cyber und Richtung KI jetzt an der Stelle habe ich für mich mitgenommen Speed and Scale. Ich zitiere da mal eine Person, hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, Speed and Scale. Es wird darum gehen, dass wir mit der richtigen Geschwindigkeit auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren. Und das betrifft uns alle. Das betrifft Firmen, das betrifft aber vor allen Dingen auch die Politik und die Verwaltung, es betrifft die Gesetzgeber. Schönes Beispiel für mich, für KI haben wir jetzt einen AI Act. Meines Erachtens müssen wir jetzt schon über die Revision nachdenken. Und zwar nicht, weil der jetzt schlecht wäre, sondern weil wir davon ausgehen müssen, dass in anderthalb Jahren wir wieder was gelernt haben, was wir dort einfließen lassen müssen. Das heißt, also wir müssen mit einer ganz anderen Agilität an diese Themen drangehen. Und das gilt auch für, wie machen wir Verteidigung? Also bei KI ist ja immer so dieser Punkt mit Angreifer werden mehr und mehr auch KI-gestützte Angriffe fahren. Wir müssen mit KI-gestützt entsprechend mithalten können und mit derselben Geschwindigkeit auch verteidigen können. Ja, und wenn so ein KI-Angriff, manchmal werden Schwachstellen von Tagen, manchmal sogar Stunden ausgenutzt, dann wird eine automatische Übersetzung für die Anschreiben, die dann an die Firmen gehen, also die Lösegeldforderung quasi rausgegeben. Das alles muss innerhalb von Tagen, vielleicht sogar Stunden passieren. Das heißt, wir müssten eigentlich auch lernen, jetzt innerhalb von Tagen oder Stunden zu verteidigen. Das kriegen wir heute in der Form so noch nicht hin. Da müssen wir genauso rein in die Themen. Also Speed and Scale sind die beiden großen Themen. Und daraus resultierend auch ganz klarer Tenor der Münchner Cybersicherheitskonferenz und auch der Münchner Sicherheitskonferenz Public-Private Partnerships. Das kriegen Regierungen nicht oder Behörden nicht alleine hin. Das wird nur zusammen mit der Industrie funktionieren, die im Prinzip die ganzen Systeme auch im Einsatz hat. Da gelten auch die großen Firmen, die wir alle nutzen in den Netzwerktechnologien, in den Office-Anwendungen, in den Betriebssystemen. Da werden wir zusammenarbeiten müssen, um das hinzubekommen.
Passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Also ein großes Thema wäre ja auch Desinformation. Und wenn du so mit Aktivisten, Journalisten, Intellektuellen redest, fühlen sich einfach nicht gut genug beschützt. Im Rahmen des Weimarer Dreiecks wurde ja auch Desinformation vor den Europawahlen thematisiert. Also wird es nicht Zeit, dass wir ein bisschen in die Offensive kommen, uns da besser verteidigen, anstatt sozusagen nur zu monitoren, was es alles gibt?
Ja, also meines Erachtens müssen wir das auf jeden Fall. Das ist manchmal leichter gesagt als getan, aber das müssen wir auf jeden Fall. Und da passiert auch schon einiges. Also wir selber helfen da auch mit. Gibt es jede Menge andere Behörden, die da auch im Zweifelsfall in Führung sind. Aber in den technischen Themen sind wir da auch definitiv mit dabei. Und um zu sagen, wie kommen wir da perspektivisch mal raus, ist für mich ein Ansatz, der jetzt auch, also den habe ich vor einiger Zeit schon mal so geäußert, aber ich habe ihn jetzt wunderbar formuliert gehört auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz, als ein Panel-Teilnehmer sagte, Zitat, we need to authenticate the authentic and identify the fake. Mhm. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Wir müssen aus zwei Richtungen kommen. Also für Desinformationen, gefälschte Inhalte, gefälschte Stimmen, gefälschte Videobilder etc. pp. Für die müssen wir im Prinzip eine Kennzeichnung auch schaffen. Also das müssen wir entweder die Firmen oder auch die Firmen selber kennzeichnen, die eben halt KI-Engines anbieten. Und wir müssen auch eine entsprechende Erkennung drauf machen. Das heißt, identify the fake. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch die Möglichkeit haben, authentische Inhalte als solche zu kennzeichnen. Wir haben uns da vor Ewigkeiten schon Gedanken drüber gemacht. Nämlich, wenn jetzt Olaf Scholz sich hinstellt vor eine Kamera und was erzählt, dann möchte ich mich darauf verlassen können, dass das wirklich Olaf Scholz ist. Und da brauchen wir eigentlich eine entsprechende Signatur dann, die dann sagt, das war übrigens jetzt wirklich Olaf Scholz und diese Signatur führt dann eben halt zurück bis ins Kanzleramt. Mhm. Sodass man in Anführungsstrichen an einem kleinen Haken sehen kann, ach, das ist jetzt echt, das ist in Ordnung und auf die Art und Weise eben halt von zwei Seiten kommt und dann gibt es den Bereich in der Mitte, von dem wissen wir nicht, ob er fake ist, wir wissen auch nicht, ob er authentisch ist und über den muss man sich dann noch eine Meinung bilden und da ist dann auch der Verstand und die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger gefragt, das dann auch entsprechend zu hinterfragen, weil wenn es echt wäre, müsste es ja aus der Authenticated-Richtung kommen und wenn es fake wäre, müsste es auch gekennzeichnet sein. Das ist jetzt der Graubereich und den wollen wir möglichst klein machen, sodass die Menschen sich wieder ein bisschen mehr auf das verlassen können, was sie vor sich sehen. Im Moment ist es tatsächlich wirklich so, dass man an manchen Stellen sich darauf nicht mehr allzu gut verlassen kann.
Also in Zukunft wird es einen grünen Haken geben, wenn das stimmt.
Ach, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir irgendwann einen kleinen grünen Haken haben, wäre ich sehr glücklich. Ich glaube, wir werden perspektivisch den brauchen. Das wäre super.
Vielleicht zum Schluss noch ein, zwei Fragen. Und zwar, das eine ist, das Thema der Staffel ist auch Krise. Mhm. Und dann würde ich dich fragen, was bedeutet für dich Krise? Befinden wir uns tatsächlich in einer Krise? Also manchmal habe ich das Gefühl, klar, die Bedrohung ist riesig, aber also es gab schon immer Manipulation, Desinformation, Krisen und so weiter. Also die Stimmung, die gerade geschaffen wird, ich meine, das Gefühl ist, als ob wir nur noch reagieren könnten, nicht? Als ob wir ständig in der Defensive wären. Und dann frage ich mich manchmal, befinden wir uns wirklich in einer Krise? Reden wir die herbei? Was schaffen wir für Möglichkeitsräume sozusagen, unsere Zukunft zu gestalten, wie wir denn sein wollen, anstatt einfach nur zu reagieren? Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu philosophisch.
Nee,
du verstehst, was ich meine.
Ja, klar verstehe ich das. Logisch. Also ich kann auch den Impuls total verstehen. Ja, bin ja super dabei. Also, wo fangen wir da an? Zunächst mal, befinden wir uns in einer Krise? Fragezeichen. Ich sage nochmal, 206 Milliarden. Ist das schon Krise? Fragezeichen. Mein persönliches Votum dafür wäre, Gesamtsituation ja. Akute Krise, wo wir den Krisenstab einberufen und jetzt sozusagen direkt an dieser Krise hier in entsprechendem Krisenmodus auch gearbeitet wird, das sicherlich nicht. Aber die Frage ist, wo beginnt Krise, ne? Also ich würde sagen, wir haben dringenden Handlungsbedarf, auf jeden Fall, das Risiko ist hoch. So, also insofern würde ich sagen, ja. Ich glaube, wir machen uns nicht klar oder noch nicht genug klar, wie die Situation sich darstellen könnte. Und auch mehr und mehr rauskristallisiert. Wir sehen das zum Beispiel in der Ukraine, wir sehen das auch in anderen Krisengebieten. Wie sieht denn heute ein moderner Angriff aus, der sozusagen auf eine Gesellschaft abzielt aus der Cyberrichtung? Jetzt legt man ein paar kritische Infrastrukturen lahm, zum Beispiel eben halt Strom, Wasser etc. pp. Und dann begleitet man das Ganze mit einer entsprechenden Desinformationskampagne und bauscht das Ganze riesengroß auf und zeigt quasi, dass der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger zu schützen. Das kann eine Gesellschaft echt sprengen. So, und ich glaube, muss uns klar sein, dass wir hier an vielen Baustellen solche Szenarien vorher begegnen, bevor sie uns passieren. In der Ukraine passieren die längst. Da passieren die längst. Da ist das Teil der aktuellen Konfliktsituation. Wir müssen dafür unsere kritischen Infrastrukturen schützen und wir müssen lernen, mit Desinformation gut umzugehen und uns auch davor zu schützen, Stück für Stück. Da haben wir auch Maßnahmen, kriegen wir hoffentlich alles in der Zeit auch hin. Aber das sind die eigentlichen Bedrohungen der Zukunft und da geht im Moment auch so ein bisschen die Richtung hin. Da müssen wir aufpassen. Da sind die Kollegen aus den anderen Auswärtigen Amt etc. pp. Von den Diensten viel besser geeignet, dazu was Vernünftiges zu sagen, als ich das bin. Ich kann helfen auf der Technikschiene. Ich kann helfen auf der, wie schützen wir die kritischen Infrastrukturen, was können wir technisch tun, um Desinformationen kleiner zu kriegen. Für die Gesamtwürdigung der Situation müssen wir ein paar andere fragen, aber das sind Sachen, die ich also auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz zugehört habe, die erzähle ich auch so und ich sehe da durchaus auch ein Problem. An dem Punkt sind wir heute nicht. Das ist auch ganz klar. Für mich wichtig, dass wir uns das jetzt klar machen und jetzt was dagegen tun. Auf der technischen Schiene können wir noch ganz, ganz viel tun und da helfen wir mit.
Ja, danke für diesen Einblick aus der BSI-Perspektive. Letzte Frage. Du hast ja auch Vorbildfunktion. Ne? Du hast als Frau so einen tollen Posten, hast viel Einfluss. Was würdest du jungen Frauen mitgeben, die vielleicht Ähnliches anstreben?
Immer das Gleiche eigentlich. Wartet nicht, bis ihr soweit seid. Ihr werdet nie soweit sein. Ich war es auch noch nie. Sondern immer einfach reinspringen, schwimmen. Ich habe immer auch Jobs angenommen, von denen ich wusste, puh, die wären eine echte Herausforderung. Die sind eigentlich vielleicht sogar ein Ticken zu groß für mich. Ist egal. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand anders besser macht, ist gar nicht so wahnsinnig groß. Ganz im Gegenteil. Also insofern traut euch. Wartet nicht, bis ihr alles verstanden habt und alles könnt. Auch ich lebe manchmal von gefährlichem Viertelwissen. Das reicht noch nicht mal für Halbwissen. Aber mit Energie, mit Mut, mit Selbstvertrauen, selbst wenn es manchmal noch so ein kleines bisschen vorgetäuscht ist, das macht gar nichts. Mit Mut, mit einfach mal machen, kommt man sehr, sehr weit. Wartet nicht, bis euch jemand einlädt. Das ist auch schön. Aber nehmt euch die Dinge, von denen ihr glaubt, dass sie gemacht werden müssen. Ihr könnt das.
Vielen Dank, ein schönes Schlusswort.